ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christin Schenten. Zunächst nach Berlin und das mit einer kleinen Vorausschau auf die Silvesternacht. Die sorgt, wie jedes Jahr, schon jetzt Feuerwehr und Polizei. Aber auch dieses Jahr wird es wieder Böllerverbotszonen geben. Die genauen Zuschnitte will die Polizei erst bekannt geben. Die Sonnenallee in Neukölln soll aber unter anderem zu einer dieser Verbotszonen werden. Unser Reporter Stefan Orschwart ist dorthin gefahren und hat die Menschen, die dort wohnen, gefragt, was sie davon halten.
Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Hier ist die Verkehrssprache Arabisch. Aus Teekannen mit Palästina-Aufkleber schenken Männer Tee an Männer aus, mitten auf der Straße. Böller-Verbotszone, die Meinungen sind geteilt.
So auf Leute böllern finde ich eben nicht so gut. Oder Raketen auf Leute schießen. Sonst finde ich böllern eigentlich okay. Da lassen die Leute immer so raus, was sie so sonst nicht können.
Sollte generell verboten werden. Es ist Lärmbelästigung, es ist für die Tiere, für die Menschen. Ich finde das völlig irrsinnig.
Für nichts sinnvoll eigentlich.
Also wenn das hier kritisch ist, waagerecht fliegenden Böllern, finde ich das in Ordnung, dass man das verbietet.
Dass jeder, der eine Rakete hat, die auch ganz privat in den Himmel schießen darf.
Man hat gesehen, wie es vorherige Jahre, was passiert ist.
Nicht schlecht, warum nicht? Man feiert doch.
Die Sonnenallee in Berlin-Neukölln wird teilweise Tabuzone für Böller. Auch in diesem Jahr, genauso wie der Alexanderplatz und der Steinmetzkiez rund um die Palaststraße in Berlin-Schöneberg. Die genauen Zuschnitte der Zonen wird die Polizei noch bekannt geben. Morgen sollen sie zusammen mit den Messerverbotszonen im Amtsblatt veröffentlicht werden, teilte die Polizei auf RBB-Anfrage mit. Auf der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor sind sowohl Böller als auch Messer tabu. Außerdem gilt das Messerverbot auch im großen Tiergarten, im Regierungsviertel und im Hansaviertel in Berlin-Moabit, so die Polizei weiter. Der Gewerkschaft der Polizei gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Der Berliner GdP-Sprecher Benjamin Jendrow sagte dem RBB:
Wir haben mit der Politik mehrfach darüber gesprochen, dass Böller-Verbotszonen jetzt nicht der große Wurf sein können. Selbst wenn wir wieder die drei haben, ist es so, dass man diese Zonen reinhalten wird. Das ist einsatztaktisch für den Bereich sicherlich von Vorteil, wenn man ganz genau weiß, diesen Bereich, aber ganz ehrlich, wir leben in einer fast 4 Millionen Einwohnerstadt und es ist eben nicht nur die Sonnenallee, es ist nicht nur der Alexanderplatz und es ist auch nicht nur der Steinmetzkiez, wo unsere Kolleginnen und Kollegen angegriffen werden. Ja, es gibt auch immer wieder Angriffe in Friedrichsfelde Ost beispielsweise oder in Lichtenrade auf Einsatzkräfte.
Beim letzten Jahreswechsel seien trotz Verbotszonen 54 Polizeibeamte angegriffen worden, so Jendrow. Mehr als im Jahr zuvor, 2023, waren es 30 verletzte Polizeibeamte. Das sei eine Straftat, warnte die Polizei in einem Silvesterbrief an die Eltern. Auch für Sachschaden durch Feuerwerk müssten die Verursacher haften. Wer nach dem 1. Januar 7 Uhr morgens noch knalle, müsse mit bis zu 10.000 Euro Strafe rechnen. Die Eltern seien Vorbild für ihre Kinder. Deshalb gehörten auch Gas- und Schreckschusspistolen nicht in die Hand von Minderjährigen, mahnt der Brief. Die Forderungen des Berliner GdP-Sprechers gehen noch weiter.
Wir reden über ein Verkaufsverbot von Pyrotechnik für Privatleute und wir reden ehrlicherweise eben über organisierte Veranstaltungen, die man auch in den Bezirken durchführen kann.
Als Beispiel nannte Jendrow die Stadt Sydney. Letztes Jahr waren in Berlin zu Silvester 3.000 Polizeibeamte im Einsatz. Wie viele es dieses Jahr sein werden, könne man noch nicht sagen, so die Polizei gegenüber dem RBB. Derzeit würden die Einsatzpläne geschrieben, hieß es.
Vorbereitungen auf Silvester in Berlin, Stefan Orschwart hat berichtet. Und damit nach Brandenburg und zu einem Streit, der nun zumindest vor Gericht ein Ende fand. Der Rapper Bushido und sein ehemaliger Manager Arafat Abou-Chaker waren jahrelang Geschäftspartner und enge Freunde, bis 2018. Dann brachen sie öffentlich miteinander und seitdem streiten sich die beiden über Immobilien und Geld. So auch diese Woche vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder. Bushido wirft seinem ehemaligen Freund und einem Bauunternehmer Betrug in Höhe von 180.000 Euro vor. Dafür sah das Gericht heute nicht genügend Hinweise. Deshalb Freispruch für Abou-Chaker und seinen Mitangeklagten. RBB-Reporterin Felicitas Montag hat den letzten Prozesstag mitverfolgt. Das mediale Interesse war heute deutlich geringer als noch am Montag, als Bushido selbst im Zeugenstand saß. Zur Urteilsverkündung erschien der in Dubai lebende Rapper nicht. Im Publikum etwa 10 Zuschauer, davon 3 Journalisten. Auf der Anklagebank Arafat Abou-Chaka und Sebastian S., ein Bauunternehmer. Bushido hatte seinem Ex-Geschäftspartner Abou-Chaka vorgeworfen, unrechtmäßig 180.000 Euro von einem gemeinsamen Konto entnommen zu haben. Für die Verwendung des Geldes soll er in einem vorherigen Zivilverfahren gefälschte Rechnungen eines Bauunternehmens vorgelegt haben. Diese Täuschungshandlung konnte das Gericht aber nicht feststellen, sagte Kathleen Labitzke, Sprecherin des Landgerichts Frankfurt-Oder.
Die beiden Angeklagten wurden vom Landgericht freigesprochen. Zum einen meinte der Vorsitzende, dass auf diesem Grundstück, um das es geht, mehrere Schwarzbauten waren und jetzt für das Gericht nicht aufklärbar ist, für welche Bauleistungen nun tatsächlich Rechnungen ausgestellt werden sollten und für welche nicht. Darüber hinaus stand für das Gericht fest, dass der zweite Angeklagte, der Bauunternehmer, auch tatsächlich Arbeiten auf dem Grundstück durchgeführt hat.
Dafür würden mehrere Zeugenaussagen sprechen, laut denen es auch Gespräche über die Verwendung der 180.000 Euro gegeben haben soll. Bei der Befragung der Zeugen sei ebenfalls deutlich geworden, dass Bushido den heute freigesprochenen Bauleiter Sebastian S. schon länger kennt, was er am Montag selbst aber dementierte. Der Richter ließ bei seiner Urteilsverkündung auch durchblicken, dass es durchaus Zweifel an den Zeugenaussagen gebe, bestätigt Gerichtssprecherin Labitzke.
Dabei auch angesprochen, dass es einen Belastungszeugen gab und alle weiteren Zeugen im Lager des Angeklagten standen, wobei einer Zeugin dann noch mehr Glaubhaftigkeit zugesprochen wurde, weil sie am weitesten weg ist als Mitarbeiterin des Angeklagten. Aber insoweit war es schwierig, die einzelnen Aussagen gegeneinander abzuwägen oder da zu entscheiden, wem kann man mehr glauben.
Abou-Chaka, der sich von 2 Berliner Rechtsanwälten verteidigen ließ, wollte sich zum Urteil selbst nicht äußern. Verteidiger Hans-Georg Birkhoff zeigte sich zufrieden und wenig überrascht vom Urteil.
Ohne Frage ein Ergebnis, das wir ehrlich gesagt nach Lektüre der Akten und Gesprächen mit dem Mandanten auch erwartet haben.
Birkhoff bezeichnete Bushido in seinem Plädoyer als großen Entertainer und Redner, stellte dessen Glaubwürdigkeit aber in Frage.
Man kann ihm gut zuhören, aber deswegen muss es ja nicht wahr sein. Nicht? Nach 40 Jahren beruflicher Tätigkeit habe ich viele Geschichten gehört und ich könnte Ihnen auch Geschichten erzählen, die Sie glauben, aber müssen Sie deswegen stimmen? Nein.
Auch das Gericht hatte offenbar Zweifel an den Aussagen von Bushido. Deswegen also nach 4 Prozesstagen und 9 Zeugenvernehmungen Freispruch für den Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaka.
Beim Geld hört die Freundschaft auf. Das zeigt der Rechtsstreit zwischen Bushido und seinem ehemaligen Freund und Ex-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaka mal wieder mehr als deutlich. Der Bericht war von Felicitas Montag. Nun geht es um Biber und die können ja eine Gefahr sein für den Hochwasserschutz. Während eines Hochwassers versuchen die sich nämlich oft auf die Dämme zu retten und graben dort dann Löcher, was die Dämme wiederum angreift und das Hochwasser eventuell verschlimmert. Beim Oder-Hochwasser im September wurden daher mit einer Ausnahmeregelung viele Biber erschossen, um das zu verhindern. Zu viele letztendlich. Das hat heute eine Auswertung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Brandenburg, kurz BUND, ergeben. Die wurde heute vorgestellt und rbb24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow hat sich die Kritik angehört.
Bis zu 30 Kilogramm schwer und fast einen Meter lang werden Biber. Etwa 1000 der streng geschützten Biber sollen entlang der Oder in Kesseln oder Burgen leben.
Der Biber macht das andersrum, ja. Hält das Wasser in der Landschaft. Er sorgt dafür, dass die Biodiversität höher wird, dass mehr Artenreichtum da ist und er sorgt für eine Grundwasseranreicherung und er sorgt dafür, dass Moore wieder nass sind und das Klima geschont wird.
Schildert Carsten Preuß, er ist Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. Die Brandenburger Bieberschutzverordnung regelt unter anderem, wann der Mensch dem Nager mit der Waffe nachstellen kann, um zu verhindern, dass Biber Flussdeiche zerstören. Alles andere als rechtlich korrekt sollen in diesem Sommer die Bescheide der unteren Naturschutzbehörden im Uckermarkkreis, in Oder-Spree und in Frankfurt-Oder gewesen sein, wegen Gefahrenabwehr beim Oder Hochwasser den Abschuss von am Ende etwa 130 Nagern zu ermöglichen.
Wenn ich also sicherstellen muss, dass der gute Erhaltungszustand des Bibers gewährleistet ist, dann muss ich zunächst mal wissen, wie viel Biber habe ich. Das haben die unseren Naturschutzbehörden zumindest in den Bescheiden nicht ermittelt. Dann muss ich, wenn ich so einen Bescheid Erlasse wissen, wie viele Biber werden denn mit meinem Bescheid nun wirklich getötet? Und auch das war nicht klar. Und wenn ich also nicht weiß, wie viele Biber ich habe und wenn ich nicht weiß, wie viele Biber durch meinen Bescheid getötet werden, laufe ich Gefahr, dass der gute Erhaltungszustand, den ich ja gewährleisten muss, dass ich den nicht gewährleisten kann.
Andererseits hat der Biberabschuss entlang der Oder womöglich verhindert, dass die Nager auf der Suche nach neuen Quartieren in der Hochwassersituation im September Deichanlagen stark beschädigten und so Siedlungen gefährden konnten. BUND-Landesvorsitzender Carsten Preuß erinnert an Präventivbaumaßnahmen, von denen Deiche und Biber etwas hätten.
Früher oder später kommt auch das nächste Oder-Hochwasser. Und unsere Forderung ist jetzt, dass wir Ausweichstätten schaffen, Ausweichhügel für den Biber im Überschwemmungsbereich, dass die Deiche mit entsprechenden Matten gesichert werden, sodass ich also nicht in die Verlegenheit komme, unnötig viele Biber zu schießen, mit der Gefahr, den guten Erhaltungszustand zu gefährden.
Mehr als 300 Biber sind in diesem und im vergangenen Jahr laut BUND entlang der Oder geschossen worden.
Aus Potsdam berichtete unser Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Seit 25 Jahren gibt es in Brandenburgs Landeshauptstadt das Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche. Kindern, aber auch Erwachsenen wird hier einfühlsam und mit Sachverstand geholfen.
Was hat man dann nämlich immer?
100er.
Jo, na, 100er. Okay, kannst du mir die Zahl vorlesen?
675.438.
Ja, ganz genau, die ist es.
Keine Angst mehr vor großen Zahlen. Seit fast einem Jahr geht die 11-jährige Luise, die in anderen Fächern in der Schule glänzt, hier zur Lerntherapie bei Ute Grimm.
Die Kinder haben in der Schule nicht begriffen, was Zahlen sind. Mathematik lernen ist eben so, wenn ich Punkt A nicht verstanden habe, wenn ich also nicht verstanden habe, wie die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 aufeinander aufbauen, dann kann ich alles Weitere nicht verstehen.
Viele betroffene Kinder gehen mit Bauchschmerzen zur Schule, werden gemobbt oder schwänzen den Unterricht und auch der Alltag fällt ihnen wegen der Rechenschwäche schwerer. All das müsste aber nicht sein, sagt Lerntherapeutin Ute Grimm.
Es ist lernbar. Wir versuchen in einem dialogischen Lernprozess das Wissen der Kinder rauszukitzeln.
Hier im Potsdamer Zentrum rauschen die Zahlen einfach nicht so vorbei wie in der Schule, findet Luise.
Hier wird alles langsamer erklärt und viel besser. In der Schule kann man auch besser mithalten.
Jörg Quapis ist der Leiter des Potsdamer Zentrums zur Therapie der Rechenschwäche. Er bringt seine Erfahrungen aus 25 Berufsjahren mit ein.
Viele der Probleme, die wir hier bearbeiten, könnten durch einen anderen Schulunterricht vermieden werden. Wenn man Mathematik so betreibt, dass es vom ersten Schultag an Spaß macht, wenn man es als eine Denkaufgabe, als eine Denkherausforderung begreift und nicht als ein stupides Ergebnis produzieren begreift.
Bis zu 7% der Bevölkerung leiden laut Experten unter einer Rechenstörung.
Die Kinder werden Jugendliche, die Jugendlichen werden Erwachsene und wissen als Erwachsene dann trotzdem nicht, wie ich habe jetzt zweimal eine Butter für je 1,99 gekauft. Wie viel Geld ist das jetzt eigentlich? Wie viel kostet das? Das sind dann die Probleme, mit denen ich zu tun habe.
80 minus 21.
Paul ist wie Luise 11 Jahre alt. Obwohl er schon eine ganze Weile hierher kommt, raucht ihm immer noch der Kopf beim Rechnen. Aber Stück für Stück geht's voran.
Ein Zehner mehr wegnehmen?
Ja, ganz genau.
Insgesamt betreut das Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche rund 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Jeden kann es treffen und die Zahl wächst. Wenn die Rechenstörung von einem Psychiater bestätigt wird, übernimmt das Jugendamt die Therapiekosten, wie bei Paul. Nicht nur in der Schule, auch im Alltag geht's ihm viel besser.
Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und was kaufen möchte, sehe ich, wie teuer es ist und kann entscheiden, ob ich es jetzt mir kaufe oder nicht.
Erleichterung statt Überforderung, auch in Pauls Familie. Seine Oma Peggy Domschke hat ihn heute hierher begleitet.
Er hat jetzt auch im Mathe-Test sehr gut abgeschlossen, also für seine Verhältnisse gut abgeschlossen. Hat jetzt gemerkt, 5 Kinder waren schlechter als er und das hat ihn natürlich aufgebaut, dass er jetzt so weit gekommen ist.
Für die Mitarbeitenden im Potsdamer Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche ist keiner der Betroffenen ein hoffnungsloser Fall.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christin Schenten.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.